Willkommen zurück bei Crime und Kontext, ich bin Jonas. Wie immer an meiner Seite Mara. Vorweg, ehrlich gesagt, heute ist eine Kurzausgabe. Es gibt zu beiden Themen wenig wirklich Neues, deshalb halten wir das kompakt.
Hallo zusammen. Und ja, kurz heißt kurz, aber spannend sind die beiden Fälle trotzdem, finde ich.
Fangen wir mit einem Kunstraub an, der gerade durch die italienischen Nachrichten geht. Aus einem Museum in Messina auf Sizilien wurden 4 seltene Gemälde des Renaissance-Malers Antonello da Messina gestohlen.
Antonello da Messina, das ist doch der, der als einer der ersten Italiener die Ölmalerei aus Flandern übernommen hat, oder?
Genau, ein sehr bedeutender Künstler des 15. Jahrhunderts. Seine Werke sind entsprechend rar und wertvoll. Und die Täter haben sich offenbar bewusst einen Feiertag ausgesucht, um in das Museum einzudringen.
Das ist ja fast schon ein Klassiker bei Kunstdiebstählen, oder? Weniger Personal, weniger Besucher, weniger Kontrolle.
Genau das ist das Muster. Feiertage und Nächte sind für Museen oft die verwundbarsten Zeitpunkte, weil die Sicherheitsroutinen dann anders laufen als im normalen Betrieb. Details zum genauen Tatablauf sind aktuell aber noch nicht öffentlich bekannt.
Also wissen wir noch nicht, ob da Alarmanlagen versagt haben oder ob es eher menschliches Versagen war.
Nein, das ist noch offen. Was wir aber wissen, der Fall reiht sich in eine ganze Serie aktueller Kunstdiebstähle in Italien ein. Erst kurz vorher hatte die italienische Polizei gestohlene Werke von Henri Matisse wiedergefunden.
Das heißt, die Ermittler waren quasi gerade noch mit dem letzten Fall beschäftigt, als der nächste passiert ist.
So kann man das sagen, ja. Italien hat ohnehin eine Sondereinheit, die sich auf Kunstdiebstahl spezialisiert hat, das Carabinieri-Kommando für den Schutz des Kulturguts. Die gilt international als eine der erfahrensten Einheiten in diesem Bereich.
Warum ist Italien da eigentlich so oft betroffen? Ist das nur, weil es so viel Kunst im Land gibt?
Das ist ein großer Teil der Erklärung. Italien hat eine enorme Dichte an historischen Kunstwerken, viele davon in kleineren, regionalen Museen mit begrenztem Sicherheitsbudget. Große Häuser wie die Uffizien sind top gesichert, aber ein kleines Stadtmuseum in Sizilien hat andere Möglichkeiten.
Das heißt, die Täter suchen sich eher die schwächeren Glieder in der Kette.
Genau, das ist ein Grundprinzip bei organisiertem Kunstdiebstahl. Man geht nicht ins bestgesicherte Museum, sondern dorthin, wo der Wert hoch und der Schutz vergleichsweise niedrig ist.
Was passiert eigentlich mit solchen gestohlenen Gemälden danach? Die kann man ja nicht einfach bei irgendeiner Auktion verkaufen.
Richtig, bekannte Werke wie die von Antonello da Messina sind auf dem legalen Markt praktisch unverkäuflich, weil sie sofort identifiziert würden. Deshalb landen solche Stücke oft entweder bei sehr diskreten privaten Sammlern, die genau wissen, was sie da kaufen, oder sie werden als eine Art Sicherheit im kriminellen Milieu genutzt.
Sicherheit, wie meinst du das?
Kunstwerke werden manchmal als Pfand zwischen kriminellen Gruppen gehandelt, etwa in Zusammenhang mit Drogengeschäften. Der Wert ist bekannt, das Objekt ist leicht zu transportieren und es lässt sich schwerer nachverfolgen als Bargeld.
Das erklärt auch, warum manche gestohlene Bilder erst Jahre oder Jahrzehnte später wieder auftauchen.
Genau wie bei den Matisse-Werken, die jetzt gerade wiedergefunden wurden. Solche Funde sind oft das Ergebnis von jahrelanger Ermittlungsarbeit, manchmal auch reiner Zufall bei anderen Durchsuchungen.
Gibt es schon irgendeine Spur bei den 4 gestohlenen Antonello-Gemälden?
Nein, aktuell nicht. Zumindest nichts, was öffentlich bestätigt ist. Die Ermittlungen laufen, aber das ist wirklich der Stand. Gestohlen, keine Täter bekannt, keine Spur der Bilder. Deshalb bleibt das für uns heute auch bei dieser kurzen Einordnung.
Okay, dann zum zweiten Thema. Das ist eher ein juristischer Nachschlag zu einem Fall, über den wir sicher schon mal gesprochen haben, oder?
Genau, es geht um Nick Reiner. Er wird verdächtigt, seine Eltern Michele Singer und Rob Reiner erstochen zu haben. Jetzt gibt es eine neue Gerichtsentscheidung dazu, die aber eher am Rande des eigentlichen Strafverfahrens liegt.
Worum ging es konkret?
Nick Reiner wollte seine Anwaltskosten aus einem Fonds seiner Eltern begleichen, also aus deren Vermögen. Ein Gericht hat diesen Antrag abgelehnt. Er bekommt also keinen Zugriff auf das Geld seiner mutmaßlichen Opfer.
Das klingt fast selbstverständlich, aber warum musste das überhaupt gerichtlich entschieden werden?
Weil es rechtlich nicht ganz trivial ist. Er ist ja formal noch nicht verurteilt, es gilt die Unschuldsvermutung. Trotzdem gibt es in vielen Rechtssystemen Regelungen, die verhindern sollen, dass jemand von einer möglichen eigenen Straftat finanziell profitiert, bevor überhaupt ein Urteil vorliegt.
Also eine Art Vorsichtsmaßnahme, unabhängig vom Ausgang des Prozesses?
Genau. Das nennt man in den USA oft die sogenannte Slayer Rule, ein Rechtsgrundsatz, der verhindern soll, dass jemand vom Tod einer Person, die er möglicherweise getötet hat, wirtschaftlich profitiert. Das greift hier zwar noch nicht final, weil es kein Urteil gibt, aber Gerichte können vorsorglich den Zugriff auf Vermögenswerte blockieren.
Das heißt, das ist keine Aussage über seine Schuld, sondern eine reine Vermögensfrage während des laufenden Verfahrens.
Richtig, und das ist ein wichtiger Unterschied. Die Ablehnung des Antrags ist kein juristisches Urteil über seine Schuld oder Unschuld. Es ist eine finanzielle Schutzmaßnahme, damit nicht am Ende ein möglicher Täter mit dem Erbe seiner Opfer seine eigene Verteidigung bezahlt.
Trotzdem, das wirft schon eine unangenehme Frage auf. Wie finanziert er sich denn jetzt seine Anwälte, wenn nicht über das Familienvermögen?
Das ist öffentlich nicht im Detail bekannt. Möglich sind Pflichtverteidiger, eigene Mittel oder andere Finanzierungsformen. Dazu liegen uns aber keine belastbaren Informationen vor, deshalb will ich da nicht spekulieren.
Fair. Aber grundsätzlich zeigt der Fall doch ganz gut, wie unterschiedlich Straf- und Zivilrecht in solchen Situationen ineinandergreifen.
Genau das ist der eigentliche Lernpunkt hier. Ein Strafverfahren klärt Schuld oder Unschuld. Parallel dazu gibt es aber oft zivilrechtliche Fragen rund um Erbschaft, Vermögen und Nachlass, die unabhängig davon geregelt werden müssen, gerade wenn ein Angehöriger als Verdächtiger im Raum steht.
Und dieser Mechanismus, dass man nicht vom eigenen mutmaßlichen Verbrechen finanziell profitieren darf, existiert wahrscheinlich nicht nur in solchen Erbschaftsfällen, oder?
Nein, das Prinzip taucht auch bei Versicherungsleistungen auf, etwa wenn jemand nicht die Lebensversicherung eines Opfers bekommen soll, das er selbst getötet haben könnte. Es ist ein grundlegender Rechtsgedanke, der verhindern soll, dass Kriminalität sich finanziell lohnt, selbst indirekt.
Macht Sinn. Auch wenn es am Ende, wie du sagst, keine Aussage über die eigentliche Tatfrage ist.
Genau, und das muss man bei solchen Meldungen wirklich trennen. Die Schlagzeile klingt oft dramatischer, als es die juristische Substanz eigentlich ist.
Gut, dann fassen wir zusammen. Zwei Fälle heute, beide eher am Rand des eigentlich Neuen, aber mit interessanten Mechanismen dahinter.
Genau. Beim Kunstraub in Messina sehen wir wieder das klassische Muster. Feiertage als Schwachstelle, spezialisierte Ermittlungseinheiten, ein Markt für gestohlene Kunst, der im Verborgenen funktioniert. Und bei Nick Reiner sehen wir, wie Rechtssysteme versuchen, finanzielle Anreize für Verbrechen von vornherein zu verhindern, unabhängig vom eigentlichen Urteil.
Zwei ganz unterschiedliche Welten: Kunstdiebstahl und Familienrecht. Aber beide zeigen, wie viel Struktur hinter solchen Fällen steckt, wenn man genauer hinschaut.
Das ist auch der Grund, warum wir solche Zwischenmeldungen trotzdem aufgreifen, auch wenn sie kurz sind. Der Kontext bleibt spannend, selbst wenn die Faktenlage noch dünn ist. Danke fürs Zuhören bei dieser kompakten Ausgabe von Crime und Kontext. Bis zum nächsten Mal.
Und wie immer, kritisch hinschauen, nicht bei der ersten Schlagzeile stehen bleiben. Bis bald.